Ich bin die, die gerne ein Lachen schenkt. Ich bin die, die Ruhe mag. Und ich bin die, die am frühen Morgen gerne auf dem Kopf steht.
Willkommen zu einer neuen Folge von «Ich bin die, die lebt», der Podcast von Metastasierten Brustkrebs Schweiz. Ich bin Anna und ich lebe selber mit einer Metastasierung. In diesem Podcast rede ich mit Frauen, die wie ich mit dieser unheilbaren Diagnose leben. Wir reden über das, was sich verändert, über das, was bleibt und über das, wo man nicht darüber redet. Heute rede ich mit der Petra. Petra, magst du dich gerne kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Petra Winkler-Hirter. Ich bin Schweizerin, bin aber auch Australierin. Und lebe seit 8 Jahren mit metastasiertem Brustkrebs. Ich habe einen Ehemann, also ich bin verheiratet und ich habe eine Tochter und die ist inzwischen 13.
Du stehst gerne auf dem Kopf. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ich bin eine Yenga-Yoga-Lehrerin und ich mache eigentlich jeden Tag meine Yoga-Practice. Und die gehört natürlich auch der Kopfstand und der Schulterstand dazu, die sehr gut für das Immunsystem sind.
Okay. Und du hast jetzt gerade Yoga angesprochen. Das ist auch etwas, was uns verbindet. Ich bin zwar nicht so angefressen wie du, aber du hast schon im Vorfeld erzählt, dass Yoga dich auch schon durch die ganze Zeit von deiner Erkrankung begleitet. Wie ist es dazu gekommen? Hast du schon vorher Yoga gemacht oder jetzt intensiver?
Ich mache schon seit über 20 Jahren Yoga. Ich bin sogar schon mal 3 Monate durch Indien gereist, habe dann auch einen Monat mit einem Iyengar-Yoga-Lehrer Yoga gemacht für 4 Wochen. Und bin eigentlich gerade, als ich meine Lymphknoten geschwollen gespürt habe, bin ich gerade im Iyengar-Yoga-Studio in Pune gewesen und habe an einem Morgen gemerkt, dass plötzlich etwas nicht stimmt. Mitten in diesem Monat.
Und was ist denn passiert? Du bist im Ausland und hast das Gefühl, er bestimmt nicht.
Ich habe eine Kollegin, die Ärztin ist, angerufen, die ich sonst schon häufiger besucht habe, weil sie ein bisschen, nicht alternativ, aber ein bisschen integrativ arbeitet. Und ich war mit meiner Tochter in Indien. Also es war sowieso schon nicht ganz eine einfache Zeit. Aber nachdem, als ich mit ihr geredet habe, hat sie gesagt, du bist in Indien. Es könnte noch viele Auslöser haben, also es könnte ein Scratch Fever sein, also es könnte eine Infektion sein. Und dann hat sie gesagt, jetzt bleibst du mal einfach ruhig und kommst hey auf Sydney, wenn du geplant hast. Und dann schauen wir. Und dann hat sie mir zuerst angerufen und hat gesagt, du, die erste Test für das Immunsystem war negativ gewesen. Und dann hat sie gesagt, wir machen jetzt weiter. Dann hatte ich Biopsie in der Achselhöhle, wo ich auch die Lymphknoten geschwollen hatte. Und dann ist eben herausgekommen, dass ich HER2 positiv bin und dann sind weitere Tests gekommen.
Man hat am Anfang gar nicht gewusst, dass es Brustkrebs ist bei dir, gell?
Nein, hat man am Anfang nicht gewusst. Und eigentlich erfahren, dass es metastasiert ist, habe ich erst gerade vor dem Abflug nach Deutschland erfahren, weil wir schon geplant hatten, nach München zu gehen, wo wir nach 13 Jahren in Sydney zurück nach Europa gekommen sind, damit wir näher wieder bei der Familie sind. Und darum ist eigentlich der Umzug mit einem bisschen Boom und mit einem schweren Start angefangen.
Du hast dann nicht noch überlegt, doch nicht zu zügeln, wenn schon so viel sich verändert in deinem Leben? Ist das nicht im Raum gestanden?
Ja, weil mir die Freundin angerufen hat und gesagt hat, du, es tut mir leid, ich muss dir das jetzt heute oben noch sagen, weil es war gerade kurz vor der Weihnacht gewesen und eigentlich am nächsten Tag sind unsere Umzugsleute gekommen. Und dann hat mein Mann zu mir gesagt, was machen wir jetzt? Bleiben wir zu Australien, wo wir die Freunde haben? Gehen wir in die Schweiz, wo wir die Familie haben? Oder gehen wir nach München, wo wir den Job haben? Oder er den Job hat?
Eigentlich ein mutiger Entscheid, dass er gleich voll im Leben geblieben sind, in den Plänen.
Ja, es war dann so gewesen. Wir haben das Leben in Australien schon aufgegeben, auf eine Art. Also wir haben keine Wohnung mehr. Und ich weiß eigentlich nicht, was wirklich so der Auslöser war, aber es war irgendwie schon alles geplant. Und ich wusste, so nach 13 Jahren zurück zur Familie zu gehen, ist auch nicht so einfach. Und ein neuer Start ist auch nicht. Also ich glaube, es gibt keine richtige oder falsche Entscheidung in diesem Moment. Und keine einfache.
Und du bist dann ja Mami. Also du bist eine Mami. Du bist dort noch Mami von einem kleinen Kind. Wie hat sich das verändert, die Beziehung zu deiner Tochter in den letzten Jahren?
Ja, sie ist bei der Diagnose ist sie 5,5 gsi und es war dann auch so gsi, dass die Zeit nei, also ich bin dann eigentlich schon fast 2 Monate im Spital gsi, weil ich ein paar Komplikationen hatte. Und sie war im Kindergarten gsi. Wir hatten nachher eine Haushaltshilfe von der Krankenkasse gezahlt. Aber sie hatte fast jeden Tag eine andere Frau, die sie vom Kindergarten abgeholt hat. Mein Mann hatte gerade einen frischen Job und konnte auch nicht immer heimkommen. Und musste aber noch mehr besuchen im Spital. Hat so die ganze Verantwortung tragen. Und am Anfang war es auch so, dass wir in einer möblierten Wohnung gewohnt, wo der Start eh nicht einfach war. Und eigentlich, wo wir nachher in unsere Wohnung gezogen sind, sind dann Freundinnen unsere Wohnung einrichten, weil ich wirklich nicht die Energie hatte und weil ich nicht mehr als 2 Kilo lüpfen durfte, weil mein Rücken so schlecht war.
Nicht mehr als 2 Kilo?
Nicht mehr als 2 Kilo.
Und was war dann in deinem Rücken los zu dem Zeitpunkt?
Ich hatte Brüche in meiner Wirbelsäule und meine Wirbelsäule ist am Anfang war es 8 cm, als ich geschrumpft bin. Und inzwischen habe ich es wieder auf 4 cm grösser geschafft. Also ich war am Anfang 1,68, dann 1,60 und jetzt wieder 1,64.
Wie kommt das, dass du wieder grösser geworden bist?
Ich habe sehr viel Yoga gemacht. Also sie ist meinen Ärzten ein bisschen eingefahren, weil wir haben zuerst, als ich die Diagnose hatte, also als ich die schlimme Diagnose hatte, es war eigentlich so, dass ich die erste Chemo hatte und am zweiten Tag hatte ich Atemnot, weil ich es stationär gemacht habe. Darum hat man das gemerkt, dass ich Atemnot hatte und dann habe ich gelutet und dann sind sie gekommen. Und dann haben sie gemeint, ich habe eine Reaktion auf Chemo und haben dann ein Lungenröntgenbild gemacht und dann haben sie gesehen, wie schlimm eigentlich meine Wirbelsäule ist. Und dann haben sie gesagt, sie lassen mich nicht heim. Und es ist kurz vor meinem, also ich habe Chemo angefangen an meinem 40. Geburtstag. Und habe gesagt, ich will noch Geburtstag feiern. Und ich habe gesagt, ich muss zuerst Sachen organisieren. Ich habe dann unterschrieben, dass ich heim können. Und habe gesagt, ich komme eine Woche später. Und dann bin ich angereist mit meiner Yogamatte, mit 4 Yogapolster, mit einer Holzrückbüge. Und die Ärzte haben ein bisschen komisch geschaut, also das ganze Spitalpersonal, weil ich so mit dem Hotelwägeli, wo man normalerweise Koffer drauf lässt, bin ich ins Yoga, also nicht ins Yogazimmer, sondern ins Spitalzimmer gekommen. Und die Ärzte am Anfang, oder auch die Krankenschwester, so, du weisst, du hast Brüche in der Wirbelsäule, es könnte auch Richtung Querschnittlähmung gehen, weil es relativ nah am Knochenmark war. Und am Anfang waren sie recht kritisch. Und ich hatte dann wirklich, also ich hatte sehr viele Schmerzen. Ich konnte auch nicht aufrecht stehen. Aber ich hatte dann wirklich, ja, ich hatte Bestrahlung. Und dort, also die ist vielleicht eine Stunde gegangen, eine oder eine halbe Stunde. Und ich hatte sehr viel leere Zeit, ich habe sehr viel geschlafen. Aber ich habe dann eben auch bei über den Holzrückbeuger gelegen. Aber ich bin eigentlich auf der geraden Seite habe ich angefangen und ich sage jetzt mal, fast über Stunden bin ich so Zentimeter um Zentimeter mehr ein bisschen über die Rückbeuge. Ich bin nicht in die vollen Rückbeuge, aber ich habe dann eigentlich auch fast jeden Tag gemerkt, dass ich ein bisschen aufrechter geworden bin. Und auch die Ärzte haben gesehen, was los ist. Und haben dann auch gar nichts mehr gesagt. Sie waren nicht mehr kritisch, weil sie einfach gesehen haben, dass es mir besser geht, dass ich auch weniger Schmerzen hatte. Und so haben sie es eigentlich völlig akzeptiert. Und so, also das Spitalzimmer hat auch ziemlich komisch ausgesehen. Natürlich so mein halbes Yoga-Studio im Spitalzimmer. Zum Glück hatte ich ein Einzelzimmer.
Hast du denn nie Angst gehabt, dass vielleicht eben gleich etwas passiert? Oder hast du voll Vertrauen gehabt?
Ich hatte Vertrauen gehabt in mein Yoga. Und für mich war so die Vorstellung, wenn ich jetzt auf den Stegen oder auch auf dem Gang einfach ausrutsche, weil es irgendwie nass ist oder generell, dann passiert das einfach. Und im Yoga, da bin ich sehr bewusst. Also da merke ich, wo ich bin, wo ich liege, wo ich stehe. Also es ist wie eine Meditation für mich und darum hatte ich eigentlich gar keine Angst gehabt. Und ich war völlig bewusst und es hat mich auch sehr beruhigt. Also es hat mich aus dem Kopf genommen und meinen Körper gebracht. Mhm. Dass auch aus Kopfspirale weniger geworden ist. Was könnte jetzt sein? Also ich habe dann wirklich von Tag zu Tag müssen leben. Und da hat mir das Yoga wirklich sehr viel geholfen.
Ich selber merke bei mir beim Yoga, dass das Yoga mich zwingt, auf meinen Körper zu hören, wirklich hinzuhören und auch zu spüren, was passiert wo in meinem Körper und welche Bewegung tut mir gut und welche nicht. Ich glaube, Yoga ist da wirklich sehr ein schönes Instrument, um auch wieder Vertrauen zurückzufinden im Körper. Und wieder zu spüren, was geht heute und was geht morgen, was verändert sich. Und auch zu lernen, man muss nicht ums Verrecken jetzt gerade wie du einen Kopfstand machen, vom einen Tag auf den anderen, sondern es ist ein Prozess. Oder? Es ist wirklich jeden Tag ein bisschen anders, ein bisschen intensiver oder mal eben ein bisschen sanfter. Wie siehst du das? Du bist ja auch mittlerweile Yoga-Lehrerin. Wie tust du Leuten Yoga beibringen?
Also ich mache ja schon länger Yoga-Lehrerin. Bin ich eigentlich zertifizierte bin ich seit 2012. Habe ich jetzt mein Zertifikat, wo 3 Jahre Ausbildung war. Man muss aber vorher mindestens 3 Jahre schon praktiziert haben, selber in die Yoga-Stunden gegangen sein. Und nach meiner Diagnose habe ich dann auch angefangen, Yoga-Therapie zu geben für Brustkrebs. Weil ich so durch meine eigene Erfahrung also gelernt habe, meine Erfahrung weiterzugeben. Weil ich habe schon vorher, ich bin medizinische Masseurin, ich arbeite eigentlich seit über 20 Jahren mit Krebspatienten zusammen, durch die Lymphdrainage. Nachher dann in der Yoga-Therapie-Klasse habe ich assistiert und dort auch Brustkrebspatientinnen betreut. Darum ist für mich dann auch während der Diagnose, also ich habe so ein bisschen gewusst, was auf einen zukommt. Und habe gewusst, was man macht in so einer Situation. Und du hast jetzt vorhin angesprochen, Kopfstand. Das ist natürlich, als ich eingerückt bin im Spital, ist das nicht meine Pose gewesen. Ich muss zwar da sagen, wo wir gezögelt haben, ist wirklich, ich habe nicht mehr als 2 Kilo lüpfen. Aber eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, ist, ich habe in die Decke gebohrt und meine Kopfstandsschlinge gebohrt und ich habe meinen Kopfstand gehangen, sodass kein Druck war auf der Wirbelsäule. Aber ich habe von dann an gemerkt, dass es mir besser gegangen ist. Also es war für mich, Kopfstand war für mich immer schon eine wichtige Pose, aber dann der Kopfstand ist, Kopfstand und Schulterstand sind eigentlich beide Posen, die sehr für das Immunsystem sind. Und für mich war wirklich der Switch so wie ein Bam, wo es mir von einem Tag zum anderen besser gegangen ist.
Hat sich deine Einstellung zum Yoga verändert? Ich frage es mal ganz provokativ. Es gibt ja manche Leute, die so super in dieser Yoga-Welt unterwegs sind und sagen, ja, will ich Yoga machen, passiert mir nichts. Ich bleibe gesund, will ich Yoga machen. Aber du hast ja vorher schon Yoga gemacht und trotzdem hast du Krebs bekommen. Hat das nicht irgendwie so ein bisschen deiner Überzeugung gerüttelt?
Eigentlich nicht an meiner Überzeugung. Also Was mich eher so ein bisschen geschüttelt hat, war die Ernährung. Also ich habe eigentlich sehr gesund gelebt vorher. Und meine Freunde in Australien haben auch gesagt, also ich hätte nie gedacht, dass du, die gesündeste Person, die ich kenne, Yoga macht, dass du Krebs überkommst. Aber eben, es kommt gar nicht auf deine Leben. Also ich denke jetzt mal, es kommt schon ein bisschen auf deinen Lebensstandard an, vielleicht wie du mit dem kannst umgehen. Aber eigentlich, ob du es überkommst oder nicht, ich glaube, das hat keinen Einfluss, wie gesund du jetzt lebst. Was mir vielleicht geholfen hat, ist, ich sage mental, mehr im Moment zu leben. Und jetzt weiss ich nicht mehr, was gefragt. Also, was es für
ja, ob sie nicht an deiner Überzeugung gerüttelt hat.
Ja, die Überzeugung, es hat sicher an mein Glauben ins Yoga noch verstärkt, würde ich jetzt sagen. Und auch, was ich gelernt habe, ich habe vorhin sehr, sehr aktiv Yoga gemacht, habe dann auch schon 1,5 Stunden Yoga gemacht im Tag. Es war natürlich viel aktiver gewesen. Was ich gelernt habe, ist, ich habe sehr viel mehr regenerative Posen gemacht und habe gelernt, in einer Pose für 1,5 Stunde, für 1 Stunde drinnen zu sein, halt in einer unterstützten Haltung, aber eigentlich so, das sind unterstützte Haltungen, wo man durch Hilfsmittel eine Pose, die man sonst aktiv macht, kann erreichen oder geniessen, ohne dass man Energie aufwendet, aber den Nutzen von der Energie, die die Pose bringt, in den Körper hineinbringt. Also so wirklich so, was die Haltung eigentlich mit dem macht, wenn man sie aktiv macht, hat sich einen anderen Effekt. Man braucht mehr Energie und trotzdem ist sie ausgleichend und wenn man sie unterstützt macht, ist wirklich so, man bringt die Energie in den Körper, ohne dass man Energie aufwendet. Und das ist wirklich so, was ich auch mitgenommen habe. Also ich arbeite jetzt schon wieder mehr aktiv, aber ich habe Tage, wo ich wirklich auch auf meinen Körper höre und muss sagen, heute arbeite ich so, am nächsten Tag arbeite ich so. Also meine Practice ändert sich von Tag zu Tag.
Ja, ich durfte ja auch schon mal bei dir sein in ein paar Stunden, wo du mit mir privat mich in so Yoga-Posen geleitet hast. Ich sage jetzt wirklich geleitet, weil es ja wirklich so ein so passive Haltungs-, also Stellungen sind. Also ich kann wirklich da auch sagen, es ist nochmal eine andere Erfahrung als das, was ich vom klassischen Yoga kennt habe. Ja, also es ist wirklich mega, mega, mega faszinierend.
Ja, es ist auch so, eben ich bin eine Iyengar-Yoga-Lehrerin und ja, man hört ja häufig, dass Leute verschiedene Yogas machen und ich sage jetzt mal, der BKS Iyengar, der Mr. Iyengar von Pune, hat ja eigentlich das Yoga in den 60er Jahren aus Indien rausgebracht, nach Europa. Und er hat eigentlich auch die Hilfsmittel entwickelt, sage ich jetzt mal. Weil er gemerkt hat, dass die Leute zum Teil nicht in die Haltungen reinkommen, aber eben auch wollte es nutzen, erreichen. Und er hat einfach genommen, was er hatte. Also er hat Bratpfannen genommen, er hat Bauchlätz, also Bau, wie sagt man denen, wenn man ein Haus baut, wie sagt man denen?
Ja, Bauchlätz passt für mich.
Bauchlätz. Eben, er hat Bauchlätz gehabt. Das sind jetzt eigentlich Klötze, die man heutzutage noch braucht. Er hat eben Wollendecken gehabt, wo er einfach die Leute mit Hilfsmitteln, mit was er gehabt hat, in die Posen gebracht hat. Und was mir jetzt so ein bisschen nicht unbedingt überrascht, aber so, wenn ich ein bisschen reflektiere, ursprünglich habe ich Innendekorateurin gelernt, habe sehr viel antik gepolstert, eben so mit Rosshaar, mit Federn und habe dann medizinische Masseurin-Ausbildung gemacht und habe als medizinische Masseurin gearbeitet, habe seitdem meine Praxis gehabt und ich habe das Gefühl, mein ganzer Weg ist eigentlich zu dem gekommen, was ich jetzt mache. Also ich brauche meine Polsterei mit diesen Polster. ich schaue wirklich jede Person einzeln an und schaue, was braucht sie. Und es ist eigentlich für mich fast wie ein Sessel. Es klingt jetzt vielleicht komisch, aber ich brauche wirklich, was ich gelernt habe mit dem Fühlen, mit dem Positionieren, von der Polsterei, das Anlängen von der Massage, das Verständnis auf dem Körper, die Leute anlängen und positionieren, kommt, glaube ich, wirklich auch von meiner Massageausbildung.
Mhm. Wie ist deine Einstellung zum Thema Sterben und Tod, Endlichkeit? Hat es da auch einen Einfluss vom Yoga oder hat sich da irgendetwas verändert, wie du das siehst, seit du diagnostiziert bist?
Ich denke sicher eine andere Einstellung zum Tod. Also ich habe das Gefühl, eben dort am Anfang von meiner Diagnose bin ich auch einmal im Badzimmer gelegen, ich habe nur noch gekotzt, ich hatte den Scheisser und ich bin am Boden gelegen vom WC und habe gesagt, lasst mich einfach sterben. Und es ist von dort her aufgegangen, aber dann war ich wirklich an der Grenze durch den Schmerz und ja, was will ich jetzt wirklich? Und es war für mich wirklich so eine Entscheidung. Fange jetzt die Chemotherapie an? Und für mich ist Chemotherapie, ja, ich wollte zuerst nicht Chemotherapie machen und musste dann sagen, also wenn ich das mache, dann akzeptiere ich das und dann ist jetzt das nicht das Gift, das in meinen Körper reinläuft, sondern das ist das Licht, das in meinen Körper reinläuft und wo mir hilft, wieder gesund zu werden. Ich bin zwar nicht gesund in der medizinischen Seite, also ich bin nicht kurativ, ich bin palliativ, was vielen Leuten Angst macht, auch das Wort palliativ, weil man denkt, palliativ, du hast noch ein paar Wochen zu leben oder ein paar Monate. Und wenn man das Wort hört, also ich habe es schon kennt, das Wort, ich habe gewusst, was es bringt. Ja, und für mich ist palliativ, es ist nicht ein schlimmes Wort. Also, es ist einfach ein Wort, das mit mir lebt, wo ich bin, aber es macht mir jetzt nicht Angst.
Wie gesund oder wie krank fühlst du dich jetzt im Moment?
Im Moment geht es mir wirklich sehr gut. Also, ich habe schlechte Tage, auch mental manchmal, da hilft mir eben auch wieder das Yoga. Ich habe auch keine Rückenschmerzen, wo ich eigentlich, wenn man so die Bilder anschaut von meiner Wirbelsäule, denkt man das eigentlich nicht. Also manchmal, wenn ich die Bilder sehe, denke ich auch, das kann nicht meine Wirbelsäule sein, das ist von einer 80- oder von einer 90-jährigen Frau. Also ja, es ist auch so ein bisschen, ja, nicht blauäugig, aber es ist nicht mein Bild, weil ich fühle mich so, wie ich mich fühle. Und ich glaube auch, wo mir das Yoga hilft. Also ich mache jeden Tag 2 Stunden Yoga und ich merke auch mal, wenn ich weniger mache, ich merke, wenn ich lang stehe zum Beispiel, ich muss mich einfach bewegen. Also ich könnte jetzt nicht arbeiten in einem Büro, wo ich den ganzen Tag arbeiten muss, also sitzen, ich muss rumlaufen, ich muss mich bewegen und ich mache auch Yoga-Therapie für Brustkrebspatienten nicht sehr viel, weil ich eben auch auf meine Energie muss aufpassen und das ist etwas, was ich gelernt habe. Ich muss zuerst für mich selber schauen, bevor ich für andere schauen kann.
Mhm. Das ist schwierig. Einfach gesagt, aber schwierig, gell? Hast du das gelernt mit der Zeit? Oder?
Es ist immer noch nicht immer ganz einfach. Also eben auch natürlich mit einer Tochter, dass ich manchmal muss sagen, du, ich gehe jetzt in mein Zimmer, ich nehme mir jetzt die Zeit, weil das ist, dass ich für dich da sein kann, auch ein wichtiger Punkt. Und ich glaube auch, meine Mann und meine Tochter haben das akzeptiert. Also, meine Mann unterstützt mich. Also, es ist unglaublich. Also, ich weiss nicht, was ich ohne ihn machen würde.
Ja, so geht es mir auch. Mein Mann ist auch eine starke Stütze. Wenn wir jetzt gerade noch über deinen Mann reden, hat es deine Beziehung irgendwie verändert zu deinem Mann?
Ich glaube, unsere Beziehung schon, als wir auf Australien sind, hat uns zusammengebracht. Also es ist von meinen Kollegen, weiss ich so ein bisschen, ich habe das Gefühl, entweder bringt es die zusammen, so einen Umzug, oder es bringt die auseinander. Weil von einem Tag auf den anderen war er mein Partner, meine Familie, meine Freunde, weil wir hatten kein Umfeld am Anfang. Manchmal haben wir gesagt, es wäre jetzt schön, wenn wir diesen Moment könnten mit Freunden oder mit Familie teilen könnten. Aber wir haben es halt einfach das zweite geteilt und nach ein paar Jahren, also ich sage mal, die ersten zwei Jahre waren wahrscheinlich die härtesten Jahre gewesen. Und dann hat man so ein bisschen angefangen, das Leben zu geniessen.
Das ist mega schön.
Ja, es war dann auch für mich so gewesen. Es war nicht einfach gewesen, von Australien wegzugehen.
Für mich ist Australien noch.
Sehr. Was? Und ich gehe jetzt in ein paar Monaten gehe ich für vier Wochen auf Australien. Und da freue ich mich mega drauf.
Oh, mega schön.
Obwohl meine Tochter eigentlich nicht unbedingt weggehen
will. Kann sie sich noch erinnern an die Zeit in Australien?
Ja, ich glaube schon. Also, weil sie ist hier auch schon in der Schule, in der Montessori-Schule, seit sie drei war. Aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen halt der Gedanke, dass Mami hat die Diagnose noch gehabt und das Leben hat sich eigentlich gerade nach Australien geändert. Also ich weiss nicht, was das in ihr noch ausgelöst hat. Also vielleicht können wir dort auch später mal, wenn sie älter ist, mehr darüber reden. Also am Anfang ist sie eigentlich sehr gut mit meiner Krankheit umgegangen. Sie hat auch psychologische Unterstützung gehabt. Und jetzt, sie sagen so in der Pubertät, sie geht zwar immer noch zur Psychologin, nicht mehr so oft, aber sie redet mehr mit ihren Freunden darüber. Und ich bin immer noch wichtig, aber über so Sachen im Moment will sie nicht mit mir reden.
Ja, das ist schön, entwickelt sie ihren eigenen Weg.
Ihren eigenen Weg, und ich meine, jetzt fangen auch ihre eigenen Probleme an. Ja, und da ist ja unsere Beziehung auch nicht immer ganz so einfach. Also, wir haben mehr Krach und wir merken schon, wir leben uns mehr auseinander. Also es ist auch eine Phase, wo sie ihren eigenen Weg finden muss und ich muss auch meinen eigenen Weg finden. Ich habe zwar mein eigenes Leben, aber es ist auch Beziehung zu meinem Mann. Also ich sage mal, es bringt uns näher zusammen. Man muss sich wieder als Paar finden, anstatt als Familie. Also so als Paar seine Tochter unterstützen. Und jetzt geht es wieder, um unsere Beziehung wieder enger zu machen. Und einander, wie jetzt auch, als andere Leute, andere Erfahrungen wieder kennenlernen.
Du hast auch noch im Vorfeld erzählt, dass ja bei dir neben den Metastasen im Rücken noch weitere Metastasen auftreten sind.
Ja, ich habe dann im 2019, gerade eigentlich am Tag, als ich von Australien, nach meiner Australienreise, ich war gerade in Australien für einen Monat, bin am Morgen heimgekommen mit dem Flugzeug, musste direkt zu meiner Antikörperbehandlung, weil ich vier Wochen weg war. Und hatte auf dem Rückweg hatte ich meinen ersten grossen Krampfanfall gehabt. Ich bin dann aufgewacht im Spital auf der Notfallstation und mein Mann ist neben mir gehockt und ich war, ich sage mal, noch ein bisschen duselig, bin auch noch beatmet gewesen. Und ich habe dann zu ihm gesagt, was machst du überhaupt zu Australien? Also ich habe gar noch nicht realisiert, dass ich schon in Deutschland bin. Ich habe mit dem Personal Englisch geredet und die sind auch nicht ganz daraus gekommen, aber es war ein schräger Moment, wenn man so aufwacht und man weiss nicht, wo man ist. Und man ist persönlich noch in einem Land, wo man gar nicht ist.
Und was hat denn den Krampfanfall ausgelöst?
Also dann zumal hat man es noch nicht gewusst. Man hat nichts gefunden. Ich hatte einen zweiten Anfall, einen Monat später. Auch dort hat man nichts gefunden. Also mit MRI, mit CT. Man hat nichts gefunden. Und dann also das war im Juni. Im September hatte ich wieder einen grossen Anfall und dann hat man Hirnmetastase gefunden. Und dann bin ich auch wieder im Spital aufgewacht und bin auch dann noch ein bisschen gewesen, weil nach einem grossen Krampfanfall kommt man sehr viele Medikamente über. Und ich habe dann auch unterschrieben, dass ich die Operationen will, und ich aber keine Erinnerung daran habe. Weil ich habe meinen Mann nachher mal gefragt, wer hat überhaupt unterschrieben, dass ich die Operationen mache. Und ja, also es war schon schräg, weil die Ärzte auf mich zugekommen sind und gesagt haben, wir haben nicht alles rausgebracht, sie werden in 10 Tagen nochmal operiert. Also das heisst, ich hatte sehr tiefe Vollnarkose, zwei, innerhalb von 10 Tagen. Ich war dann, als ich heim bin, auch sehr müde, ich habe sehr viel geschlafen, ich konnte nicht so gut reden, ich musste dort die Logopädie müssen. Und ja, es war nicht eine einfache Zeit. Ich bin dann auch, also ich sage jetzt mal, meine Reize, also alle Farben waren viel intensiver gewesen. Und meine Tochter war mir eigentlich zu viel gewesen. Also alle Reize waren zu viel gewesen. Und die Sozialarbeiterin im Spital hat zu mir gesagt, schau, ich kann dich schon in eine Reha schicken, aber du bist nicht mehr eine onkologische Patientin, du bist jetzt eine neurologische Patientin. Und wenn du in eine Reha gehst, kommst du zusammen mit neurologischen Patienten, das sind Schlaganfallpatienten, die auf einem Stuhl vielleicht Übungen machen. Und sie hat so gesagt, wenn ich dich anschaue, mit dem wärst du nicht zufrieden. Und was ich dann gemacht habe, ich bin ein Yoga-Center, wo man Yoga-Retreats machen. Aber ich habe wieder meine Yoga-Hilfsmittel mitgenommen und habe in meinem Zimmer Yoga gemacht für mich selber. Aber ich habe die Ruhe genutzt und ich konnte essen. Also das Essen war serviert für mich, es war gutes Essen, das ich auch gerne hatte. Und wenn ich wollte, konnte ich Gemeinschaftsraum und hatte Leute um mich, die auch so die Interessen hatten, die ich hatte. Aber ja, es ist einfach, das Umfeld war anders. Und ich konnte mich auch dort wieder 10 Tage erholen. Es waren dann nicht 3 Wochen, wie eine Reha war, aber ich habe mich wieder besser gefühlt.
Okay, wow. Also hast du eigentlich deine eigene Reha zusammengebastelt?
Genau. Also ich habe ja früher eben schon das Leckerbad in einer Reha-Klinik gearbeitet. Zwar in einer orthopädischen und neurologischen Klinik, aber ja, ich hatte so ein bisschen das Reha-Thema schon gehabt.
Und ich kenne dich eben jetzt wirklich als Betroffene, die eine mega hohe Kompetenz hat, eben durch das, wo, wenn du sagst, du hast ja schon in einer Reha-Klinik gearbeitet, aber auch, wenn ich jetzt dich erlebe, wie du über deine Erkrankung redest, du hast dich viel damit auseinandergesetzt und dich aber auch bewusst entschieden, einen eigenen Weg zu gehen oder einfach deine, wirklich einzustehen für deine Meinung. Wie kommt das an bei den Ärzten?
Ich habe gerade bei der ersten Onkologin zu München bin ich an eine ziemliche Barriere gelangen, weil also ich bin dann rausgelaufen, heulend von dieser Patientin oder von dieser Ärztin und habe zu meinem Mann gesagt, mit der kann ich nicht zusammenarbeiten, weil die hat mir so ein Programm schon gegeben, wo ich keine Entscheidungskraft hatte. Und ich habe einen anderen Onkologen schon getroffen, wo ich gesagt habe, der sieht mich als Frau, der sieht mich als Mensch, der sieht mich nicht unbedingt als eine Patientin und habe dann auch mit ihm die 6 Jahre, wo ich in München gelebt habe, habe ich meine Therapie gemacht. Und was ich bei ihm sehr schön gefunden habe, jedes Mal, wenn er zu mir ins Zimmer kam, wenn wir Besprechung hatten, er ist abgesessen auf dem Stuhl neben meinem Bett und er hat mit mir auf Augenhöhe geredet. Mhm. Und das ist etwas, was mir sehr bewusst worden ist, wo nachher seine Nachfolgerin gekommen ist und sie ist hinter meinem Bett gestanden. Sie hat den Ordner in der Hand gehabt, hat sich hinter dem Ordner versteckt und hat mit mir geredet. Und dann ist mir so ein bisschen aufgefallen, was eigentlich das ausmacht, wie der Arzt mit dir redet, dass die Patientin eben von oben runter mit dir redet oder auf Augenhöhe. Und wo wir dann zurückgezogen sind in die Schweiz, klingt jetzt lustig, aber ich habe zuerst den Onkolog gesucht, bevor die Wohnung. Also ich bin sehr von München 3-mal in die Schweiz gefahren. Ich habe zwar den gleichen Onkolog getroffen, aber das erste Mal mit meiner Freundin. Also nein, das erste Mal habe ich mit ihm am Telefon gesprochen, alleine. Dann das zweite Mal ist meine Freundin mitgekommen und das dritte Mal bin ich mit meinem Mann gegangen. Und wir sind jedes Mal fast eine halbe Stunde bei dem Arzt gehockt und haben Zeug besprochen. Und dann habe ich gesagt, ja, mit ihm mache ich meine Therapie.
Oh wow. Also andere Leute schauen, ob sie gute ÖV-Verbindungen haben, wie teuer eine Wohnung ist. Und du schaust, ob du einen guten Onkologen in der Nähe hast. He?
Ja, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt, es ist ein Teil von meinem Leben. Also, er ist wie ein Familienmitglied, auf eine Art. Also, ja, und mit einem Familienmitglied ist manchmal vielleicht gerade noch anders, weil du hast dort auch noch Krach. Aber ich denke auch, mit einem Onkologen muss man diskutieren können. Und ob man etwas machen will, wie man etwas empfindet, auch wie es mit dem umgeht. Eben, wie ich gesagt habe, ob es hinter einem Ordner versteckt, ob er auf Augenhöhe mit dem redet. Und jetzt, wenn wir auch unsere Besprechungen haben, es geht nicht unbedingt um meine Krankheit. Also wir reden über Familie. Also im Moment geht es nicht sehr fest um meine Erkrankung. Sicher müssen wir Sachen besprechen, wir müssen das MRI besprechen, wir müssen das CT besprechen. Aber es ist auch da wieder mehr auf Augenhöhe und er sieht mich als Mensch und nicht als Patient.
Das ist mega, mega wichtig. Ja, ich habe auch mehrmals meine Onkologin gewechselt und ich bin super zufrieden. Ich glaube, ich sage manchmal so ein bisschen, ich habe wie einen zweiten Bachelor gemacht als Patientin und habe mittlerweile so viel Erfahrung und auch so viel, Selbstvertrauen, dass ich mich eben auch getraue, auf Augenhöhe mit einem Arzt zu reden und nicht einfach so, alles, was jetzt die Person sagt, wird nicht in Frage gestellt, sondern eben, dass man auch diskutieren kann, aber warum ist jetzt das so? Gibt es nicht noch andere Möglichkeiten? Und dass meine Ärztin auch versteht, was ist mir wichtig? Was möchte ich unbedingt noch machen?
Ja, und ich denke, da ist mir vielleicht als frische Patientin hat man jetzt vielleicht noch nicht das Wissen oder das Empfinden. Und ich kenne jetzt auch von Frauen, die nicht zufrieden sind mit ihrem Onkolog, die es aber nicht getrauen, irgendeinen anderen zu suchen oder eine zweite Meinung einzuholen, weil sie vielleicht nicht das Vertrauen in sich haben oder weil sie noch nicht das Wissen haben, das wir nach so vielen Jahren haben. Und auch mein Mann sagt, also er schafft in der Werbung und hat zeitnah schon mit der pharmazeutischen Klinik zusammengearbeitet und hat dort auch ein Programm entwickelt für onkologische Patienten. Und er sagt häufig, ich wünschte mir, ich hätte dann schon das Wissen gehabt, das ich heute habe. Und er hat den ganzen Weg mitgemacht und mich auch immer unterstützt. Also, es ist auch wichtig, wie die einen Partner oder auch eine Tochter unterstützt. Also das darf man nicht unterschätzen. Und man muss auch sehen, wie viel Last die eigentlich tragen. Also ich denke, wir als Patienten, wir haben Unterstützung, wir haben Ärzte, wir haben Krankenschwestern und wir haben Umsorgung. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass Partner und Familie unterstützt werden, aber auch Zeit für sich nehmen, auch Psychologen haben, dass sie über ihre Sachen auch reden können. Weil es geht an denen nicht spurlos vorbei.
Ja, das kenne ich auch. Meine Schwester oder mein Mann, manchmal treffen sie sich mit jemandem aus dem Bekanntenkreis und anstatt fragen, wie geht es dir, also wie geht es meiner Schwester, fragen sie, wie geht es der Anna? Und das finde ich manchmal mega krass, dass es immer so ein bisschen um mich geht und all mein Umfeld, mein näheres Umfeld muss sich selber zurücknehmen. Das finde ich eigentlich... Oder einfach nicht, ja, die Bedürfnisse nicht so im Vordergrund stehen.
Ja, und was ich dort noch komisch finde, ist, dass die Leute über eine andere Person gehen. Also sie fragen deine Freunde, wie geht es Petra? Also ja, sie fragen nicht dich selber. Also das ist auch etwas, was ich manchmal ein bisschen schräg finde. Also irgendwie haben sie Angst, mit mir selber darüber zu reden. Aber für mich ist auch so, es gehört zu mir, es ist mein Leben. Und manchmal habe ich Tage, da will ich nicht darüber reden. Dann sage ich es aber auch. Und ich glaube, da müsste vielleicht auch das Umfeld mehr lernen oder sich mehr getrauen, vielleicht auch einfach zu fragen. Du, wie fühlst du dich heute? Oder kann ich dir etwas helfen? Ich darf jetzt nicht mehr Auto fahren. Und meine gute Freundin sagt auch, kann ich noch einmal herfahren? Oder eben auch, ich kenne von anderen, von meinen Kunden, wo sie sagen, ich bin froh, wenn mir ein Familienmitglied sagt, du, ich könnte dich nicht mehr herfahren. Weil nach so einer Therapie fühlt man sich häufig müde oder man kann gar nicht Auto fahren. Und ich glaube, dort ist auch wichtig, dass man eben nicht nur fragt, wie geht es dir oder kann ich etwas für dich machen, sondern ganz spezifisch sagt, du, kann ich dich an diesem Tag, hast du Behandlung, kann ich dich dort herfahren? Und zwar direkt fragen und nicht so umschreiben, kann ich dir helfen? Und dann irgendwann, wenn man fragt, ja, getraut man, oder man getraut sich vielleicht gar nicht zu fragen, sondern dass man direkt sagt, du, ich helfe dir an diesem Tag. Mhm. Ich glaube, das ist eigentlich noch wichtig für einen Freundeskreis. Und ja, was ich auch merke, man merkt tiefer, wer seine Freunde sind, weil man verliert auch Freunde. Oder man denkt, es sind Freunde, aber man distanziert sich auch von Leuten. Oder Leute distanzieren sich von einem. Weil sie vielleicht auch Angst haben, die nicht wissen, wie damit umgehen. Ich weiß es nicht.
Was gibt es denn? Also, was hast du für eine Idee, dass man so der ganzen Gesellschaft auch ein besser aufzeigen kann, was es bedeutet, mit Metastasen zu leben?
Es ist noch lustig, denke ich. Also, man sieht mir heute nicht mehr, dass ich Krebs habe, ich habe lange Haare. Und die Leute sagen häufig, aber du siehst ja, also, hast du Krebs? Also man sieht ja gar nichts. Ich glaube, man hat so die Idee, wenn man Krebs hat, man hat kein Haar, man sieht krank aus. Und was es eigentlich heisst, mit Metastase zu leben, also das Wort kennen die Leute schon gar nicht. Oder eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, palliativ, man stirbt gleich, man metastasiert. Die Leute kennen es gar nicht, was das eigentlich heisst. Wir leben mit der Krankheit. Wir haben ständig Therapie. Manchmal, eben, wir haben Infusionen, teil haben Tabletten. Wir haben gute Tage, wir haben schlechte Tage. Wir haben körperlich schlechte Tage, wir haben mental schlechte Tage. Und ich glaube, dort sollte man einfach die anderen Leute, nicht nur das Umfeld, sondern generell den Leuten erklären, was es eigentlich heisst mit metastasiertem Krebs, generell nicht nur Brustkrebs. Wie lebt man mit dem? Wie geht man mit dem um? Was bedeutet das?
Genau, und das machen wir ja, indem wir über das reden. Jetzt ganz zum Schluss noch möchte ich dich fragen, diesen Satz zu vervollständigen. Ich bin die, wo? Einfach jetzt ganz frei, was kommt dir gerade in den Sinn, in dem Moment?
Ich bin die, wo lebt, lacht und das Leben geniesst.
Danke, danke, das fasst nochmal alles schön zusammen und beschreibt dich wirklich mega, mega gut, Petra. Danke vielmals für das Gespräch.
Danke vielmals, dass ich hier sein darf, in diesem wunderschönen Ort, wo wir hier gerade sind. Und was ihr hier in eurem Verein alles leistet.
In unserem Verein, Petra. In unserem Verein.
Ja, aber auch im Verein, wo du gehofft hast, mit auf die Beine zu stellen und auch sehr viel dafür schaffst und viel Zeit dafür aufwendest. Und ja, da müssen wir wirklich ein riesiges Dankeschön sagen.
Ja, danke vielmals, Petra.